HR Info. Kultur.
Mit Juliane Ort. Kann Musik helfen, tiefe Konflikte zu überwinden? Das ist das Thema eines Films, in dem israelische und palästinensische Musiker gemeinsam arbeiten sollen. Und das unter der Regie eines deutschen Dirigenten, der eher als Therapeut aktiv werden muss.
Quite well, but not beautiful. You are playing against each other, because you are not listening to one another.
Ob die Versuchsanordnung mit den Musikern realistisch ist, darüber berichtet gleich der Regisseur von Crescendo in HR Info Kultur. Beim Blick auf den Nahen Osten hält man im Moment mal wieder die Luft an. Die Spannungen in der Region haben sich noch verschärft durch den aktuellen Konflikt zwischen den USA und Iran. Die Situation im Nahen Osten ist schon seit einer ganzen Weile explosiv. Wie stark die Fronten verhärtet sind, zeigt sich im Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern. Ein eingefrorener Krieg, in dem der Hass auf beiden Seiten tief verwurzelt ist. Kann es einen Ausweg geben? Diese Frage stellt der israelische Regisseur Dror Zahavi in seinem Film Crescendo, der kommende Woche in die Kinos kommt. Die Idee, junge israelische und palästinensische Musiker sollen zusammenspielen. Jan Tussing hat den Film gesehen.
Ich möchte mit Ihnen ein Orchester zusammenstellen. Junge Musiker aus Israel und Palästina.
Die sollen zusammen musizieren? Ist das Ihr Ernst?
Kann das gut gehen? Eduard Spork ist Star-Dirigent aus Frankfurt und wird von einer Stiftung angefragt, ein Orchester zu gründen, das zu gleichen Teilen aus Israelis und Palästinensern besteht. Begleitend zu den Friedensverhandlungen zwischen Israel und Palästina.
Politik, da mische ich mich nicht ein.
Es ist Kultur. Das Konzert soll den Anstoß zur Gründung einer Musikschule in Westjordanland geben.
Eduard Spork, gespielt von Peter Simonischek, hat selbst eine schwierige Vergangenheit. Als Sohn zweier Nazis und Kriegsverbrecher hat er nur knapp den Zweiten Weltkrieg überlebt. Er weiß, wie schwierig es ist, Feinde an einen Tisch zu bringen. Israelis und Palästinenser? Trotzdem sagt er zu.
Good?
Quite well. But not beautiful. You are playing against each other, because you are not listening to one another.
Das Orchester fährt zu den Proben nach Südtirol, um ungestört zusammenzuwachsen. Aber sehr schnell wird klar, der Hass sitzt tief. Und Spork merkt, dass er anders arbeiten muss, therapeutisch. Crescendo ist der neue Film des in Berlin lebenden Regisseurs Dror Zahavi. Der Israeli hat den Konflikt zwischen Israel und Palästina in ein Musikorchester verlegt. Seine Schauspieler hat er genauso gecastet wie sein Dirigent im Film Die Musiker.
Ich war sehr, sehr froh, zu guter Letzt, dass wir das ziemlich paritätisch gefunden haben und dass die Hälfte Palästinenser sind und die Hälfte Israelis.
Ein Multikulti- und multireligiöses Experiment. Und zudem kam erschwerend hinzu, fast 70% seiner Schauspieler waren Laien. Zahavi musste mit ihnen viel üben. Auch am Set standen sich Palästinenser und Israelis zurückhaltend gegenüber.
Es bildeten sich natürlich Gruppen. Und ich kann mich erinnern, ja, dass erst bei der ersten Party, die wir hatten, erst dann fingen die jungen Leute sich anzunähern und einander kennenzulernen und zu befragen.
In Crescendo zeigt Dror Zahavi, dass die Vorurteile zwischen Israelis und Palästinenser fast unüberbrückbar sind. Selbst auf kleinem Raum, in schöner Südtiroler Umgebung. Zu groß der Hass, zu tief die Wunden. Und das, obwohl die Liebe zur Musik sie doch alle verbindet.
Das ist, was ich zeige, dass auch dieses Konstrukt, was sehr minimalistisch ist, das ist einfach ein Orchester, was zusammen spielen, zusammen Musik machen kann, nicht mehr. Dass auch das aufgrund eines Zufalls fliegt es auseinander.
Im Film passiert natürlich etwas Unvorhergesehenes. Die jüdische Shira verliebt sich in den jungen palästinensischen Omar. Aber Happy End gibt es trotzdem nicht. Das ist das Eindrucksvolle an Crescendo. Regisseur Dror Zahavi drückt weder auf die Tränendrüse, noch mutet er uns ein kitschiges Märchen zu. Mit einem tollen Cast und einem überzeugenden Peter Simonischek lebt Crescendo, anders als der Titel Glauben macht, von den leisen Tönen. Ein wirklich unterhaltsames und eindrückliches Kinoerlebnis.
Jan Tussing über Crescendo. Crescendo ist ja in der Musik eine Anweisung an die Musiker, die Lautstärke allmählich ansteigen zu lassen. Es wird also immer lauter. Wenn es um Versöhnung geht, müsste es aber eigentlich leiser werden. Ich habe Regisseur Dror Zahavi gefragt, warum er sich für Crescendo als Titel entschieden hat.
Also erstmal ist
Crescendo in der Musik ist, so wie Sie gesagt haben, heißt lauter werden, aber Crescendo heißt auch wachsen. Und die Gruppe muss wachsen, um zueinander zu finden. Und deswegen haben wir den Film Crescendo genannt.
Aber klappt es denn auch tatsächlich, wachsen diese Musiker zusammen?
Ich glaube ja. Ich glaube, dass sie auf jeden Fall einen ernsthaften Versuch unternehmen, um zu wachsen und um einander respektvoll zu betrachten. Allerdings, da haben Sie recht, ist die Situation sehr, sehr fragil und die zerbricht am Ende, ja.
Sie haben ja für den Film in etwa gleich viele israelische wie auch palästinensische Schauspieler gecastet. Warum war Ihnen das so wichtig?
Als ich den Auftrag bekommen habe, Crescendo zu verfilmen, war es mir klar, dass ich das nur mache, ja, wenn ein gewisser Grad an Authentizität garantiert wird. Und für mich ein Film über den israelisch-arabischen Konflikt zu drehen, ohne dass die Schauspieler diesen Konflikt in sich tragen, die Sprachen sprechen, die Mentalitäten kennen, war nicht vorstellbar.
Sie bringen auch noch eine andere Ebene in den Film rein. Peter Simonischek spielt den Dirigenten dieses komplexen Orchesters und Sie haben ihm auch noch eine historische Hypothek mitgegeben. Also der Figur haben Sie noch eine historische Hypothek mitgegeben. Seine Eltern waren Ärzte im Konzentrationslager. Warum brauchte es noch diesen Dreh?
Ich stamme aus Israel und ich bin selber Jude und gehöre zur zweiten Generation und weiß, was Hass und was Feindschaft bedeutet. Es gibt für mich keinen größeren Hass, als was ich und meine Eltern gespürt haben, den Deutschen gegenüber. Meine Familie stammt aus Polen und aus der Ukraine und 90% von ihnen sind im Zweiten Weltkrieg vernichtet worden. Und mir war es wichtig, so eine Figur zu haben, die das in sich trägt und die dann verkörpert eine Alternative. Die dann verkörpert die Option oder die Möglichkeit, dass auch über ganz, ganz schlimme Tiefen, die zwischen Menschen existieren, dass man da auch Brücken bauen kann. Und ohne zu vergleichen natürlich, weil es nicht vergleichbar ist, aber trotzdem war es mir wichtig, dass wenn der Dirigent schon aus Deutschland kommt, dass er diese Vergangenheit mit sich bringt.
Und das spiegelt sich ja auch teilweise in den Schauplätzen. Sie haben an mehreren Orten in Hessen gedreht, unter anderem auch im ehemaligen IG Farbenhaus in Frankfurt. Also in der Zentrale der Firma, die das Gas hergestellt hat, mit dem Juden in den Konzentrationslagern getötet worden sind. Wie hat denn dieser Ort auf die Schauspieler gewirkt?
Dieser Ort wirkte, glaube ich, vor allem auf mich auf eine ganz, ganz besondere Art und Weise. Als ich allein in den Drehpausen da lief, da ist es mir schon kalt über den Rücken gelaufen.
Jetzt hat dieser Film ja nun kein Happy End, aber was glauben Sie, kann die Musik denn tatsächlich so tiefe Gräben, wie sie im Falle von Israelis und Palästinensern da sind, überwinden?
Also auf jeden Fall ist die Musik ein Mittel. Ich glaube aber, dass viel wichtiger als die Musik ist es der direkte Kontakt, die Zusammenkunft der Menschen, so wie Simonischek in einem Satz sagt, ein Feind ist der Mann, dessen Geschichte man nicht kennt. Dass wenn wir die Geschichte von der anderen jeweils, von der anderen Seite kennenlernen werden, wird die Feindschaft auch geringer.
Wenn Sie jetzt im Moment die aktuelle Situation ansehen, da werden ja die Konflikte noch weiter aufgeladen, gerade im Nahen Osten. Trotzdem gibt es da noch Hoffnung, dass es irgendwann dann doch so eine Art Happy End geben wird?
Das weiß ich nicht. Manchmal denke ich, dass es in der heutigen Zeit nicht möglich ist. Aber auch wenn ich das denke, würde ich als Künstler das, was ich denke, nicht unbedingt zeigen wollen. Ich glaube, dass in der Kunst ist es meine Pflicht, einen Hoffnungsschimmer übrig zu lassen und die Zuschauer mit einem Gefühl nach Hause zu schicken, dass Sachen sich lösen können. Obwohl, wie Sie gesagt haben, in dem Film endet es auch nicht unbedingt mit einem Hoffnungsschimmer.
Ein bisschen Hoffnung schöpfen kann man ab kommender Woche im Kino im Film Crescendo von Dror Zahavi. In großen Konflikten und kriegerischen Auseinandersetzungen geht es ja selten nur um die Sache selbst. Es geht vielmehr um die Deutung. Wer die Deutungshoheit hat, hat Recht. Und da kommt die Propaganda ins Spiel. Propaganda ist der Titel des Romans von Steffen Kopetzky. Er erzählt die Geschichte des amerikanischen Soldaten John Glück, der im Zweiten Weltkrieg und im Vietnamkrieg damit beauftragt ist, für die Kriegführung der USA Propaganda zu betreiben. Frank Statzner hat das Buch gelesen.
HR Info. Der Büchercheck.
John Glück ist in den USA geboren und aufgewachsen, aber seine Familie stammt aus Deutschland. Er spricht Deutsch wie ein Muttersprachler, er beherrscht sogar den Kölner Tonfall seines Großvaters. Das hilft ihm, als er im Dienst der US-Propaganda im November 1944 für die Zeitung Sternenbanner in der härtesten Schlacht der Amerikaner in Deutschland landet, im Hürtgenwald in der Nordeifel. Dort gerät er zwischen die Linien und erfährt den Unterschied zwischen den Heldengeschichten der Propaganda und der entsetzlichen Wirklichkeit.
Worum es geht.
Eigentlich sollte John Glück nur eine Story über Ernest Hemingway schreiben. Hemingway ist in Deutschland der beliebteste US-Autor und er ist am Westwall unterwegs. Die Propagandaführung meint, über ihn könne man den Deutschen die Invasion der Amerikaner schmackhaft machen. Aber Hemingway entpuppt sich als durchgeknallter Typ mit Schreibblockade. Also macht sich John Glück dorthin auf, wo er am ehesten Stories vom guten amerikanischen GI erhofft und landet in der Hölle. Tausende tote Soldaten, eins der größten Desaster des US-Militärs. Aber John entdeckt dort einen neuen Helden für seine Story. Einen jungen deutschen Wehrmachtsarzt, der Kampfpausen aushandelt und Amerikaner wie Deutsche gleichermaßen behandelt. Aber diese Geschichte lehnt die Propagandaführung ab. Positive Deutsche sind unerwünscht. Das idealistische Berufsbild Johns, der meint, für das Gute zu arbeiten, erhält erste Risse. Sie vertiefen sich zwei Jahrzehnte später im Vietnamkrieg. Er begreift, dass der nicht zu gewinnen ist und die Regierung einer ganz eigenen Agenda folgt.
Die Nazis waren erledigt. Aber es gab ja noch Stalin und Mao. Wir haben China verloren, hieß es plötzlich. Als hätten wir China je besessen. Das wahre Ziel war, uns alle in einer Art von Dauerkriegszustand zu halten. Der war so wertvoll für das Weiße Haus und das Pentagon. Krieg stärkt immer die Regierung und schwächt das Parlament, die Justiz und auch die vierte Gewalt, die Medien.
Amerikanische Soldaten sterben, während Politiker ihre Macht zementieren und Unternehmen viel Geld verdienen. Zum Beispiel mit Agent Orange, durch das John Glück eine schwere Hautkrankheit erleidet. Er wird zum Gegner der Regierung, eine Art Whistleblower, der dabei hilft, die Lügen der Regierung auffliegen zu lassen. Er provoziert mit zu schnellem Fahren eine Untersuchungshaft, um sich hinter Gittern in Sicherheit bringen zu können, und schreibt seine Geschichte auf. In seinem Schlusswort vor Gericht bringt er seine Botschaft zu Protokoll, eine Art Showdown mit den Politikern.
Wie es geschrieben ist.
Steffen Kopetzky bringt in seinem Roman ganz viele Motive und Erzählstränge zusammen. Zahlreiche Fakten vermischt er mit Fiktionen, Pointen und Skurrilem. Das Ergebnis liest sich streckenweise wie ein Abenteuerroman, zum Teil aber auch wie ein historischer Roman. Das alles läuft in mehreren Spannungsbögen nebeneinander und mündet am Ende in eine furiose Abrechnung John Glücks mit dem Establishment. Ein echter Page-Turner.
Wie es gefällt.
Propaganda hat mich von der ersten Seite an gefesselt. Die einzelnen Geschichten sind jede für sich spannend, unterhaltend und lehrreich. Mit der Zeit ergeben sie ein Gesamtbild, das es in sich hat. Die Demaskierung von Propaganda als skrupelloses Instrument für den Eigennutz der Mächtigen. Das Buch endet in den 70er Jahren, aber das Thema, finde ich, bleibt aktuell. Gerade hat im Irak wieder ein neues Kapitel begonnen.
HR Info, der Büchercheck. Auch als Podcast zum Nachhören auf hrinforadio.de.
Frank Statzner über Propaganda von Steffen Kopetzky. Das Buch ist bei Rowohlt erschienen und kostet 25 Euro. Wem dieses Wochenende nach Kino ist, der sollte mal diesen Film in Betracht ziehen: Queen und Slim. Darin geht es um Rassismus in den USA, genau genommen um Polizeigewalt gegen Schwarze. Es beginnt ganz harmlos mit einem Tinder-Date zwischen Frau und Mann, eben zwischen Queen und Slim. Aber schnell wandelt sich der Film zum rasanten Roadmovie, in dem die beiden auf der Flucht sind. Jan Tussing ist unser hr-info-Filmexperte und ich habe ihn gefragt, wie es dazu kommt, dass diese harmlose Verabredung so eine dramatische Wendung nimmt.
Also die beiden kommen in eine Verkehrskontrolle und dummerweise sind sie schwarz. Der Polizist ist ein weißer Mann und ein fieser Rassist und die Kontrolle läuft aus dem Ruder. Am Ende bleibt der Polizist getötet zurück. Man weiß irgendwie gar nicht, was da genau passiert ist. Aber anstatt sich zu stellen, fliehen die beiden. Und es entsteht eine Verfolgungsjagd durch die halbe USA. Und weil der Vorfall von einer Kamera gefilmt wurde, werden Queen und Slim in kürzester Zeit in den Nachrichten bekannt und dann auch in der schwarzen Community und dort dann gefeiert wie Helden. Die halbe Nation fiebert mit auf dieser Flucht und viele Sympathisanten gewähren ihnen dann auch Schutz vor der Polizei. Und das zeigt dann auch schon, das ist ein sehr politischer Film angesichts der ständigen Polizeigewalt in den USA. Aber trotzdem ist der Film auch poetisch und auch charmant und humorvoll und spannend. Für mich wirklich ein Favorit.
Warum Favorit? Was hat dir denn an dem Film so gut gefallen?
Also ich war von dem Film begeistert, weil er einen bestimmten Geist atmet. Filme über Polizeigewalt gegen Schwarze und den unterschwelligen Rassismus in den USA gibt es ja viele und immer häufiger, aber viele zeigen die Gewalt so offensichtlich und oft auch mit erhobenem Zeigefinger. Queen und Slim ist einfach ein Roadmovie mit zwei tollen Menschen, ganz normale, selbstbewusste Menschen, die Humor haben und mit dem Alltagsrassismus in den USA auch normal umgehen. Die nehmen ihn nicht hin, sondern sie betrachten ihn als etwas Krankes von fanatischen Rassisten. Aber dadurch wird das Verhalten dieser weißen Gewalt auch entblößt, ohne diesen moralischen Fingerzeig.
Wer hat denn diesen Film gemacht? Wer sind die Macher und Mitmacher? Lernt man da auch ein paar neue Gesichter kennen?
Ja, und das ist total spannend. Ich kannte nur Daniel Kaluuya. Das ist ein Brite ugandischer Herkunft, der mit der Horrorkomödie Get Out bekannt geworden ist, für die er im letzten Jahr sogar für einen Oscar nominiert wurde. Der spielt Slim. Jodie Turner-Smith als Queen dürfte eher niemand kennen. Das ist auch eine Britin, die bisher nur Fernsehen gemacht hat. Für mich wirklich eine Entdeckung, beide eine Entdeckung, so Helden wider Willen. Die Regisseurin, auch sehr interessant, heißt Melina Matsoukas, eine 38-jährige griechisch-amerikanische Regisseurin, die Musikvideos gemacht hat von Rihanna und Beyoncé. Und das ist jetzt ihr erster langer Spielfilm, gleich ein Knaller. Und interessant fand ich auch, ich habe ein Gespräch gesehen mit der Drehbuchautorin Lena Waithe, eine schwarze Frau, die sagte, sie hat den Film für Schwarze geschrieben. Ihr ist eigentlich egal, ob den Film Weiße gucken, weil das ist etwas sehr Intimes. Und das finde ich auch sehr bedeutsam.
Rassismus scheint ja im Film gerade eines der am meisten behandelten Themen zu sein. Nimmst du das auch so wahr?
Ja, total. Also seit 10 Jahren, würde ich sagen, werden Filme über Minderheiten in den USA häufiger und auch anders dargestellt. Da kommen auch viele schwarze Stimmen zu Wort. Es gibt ja immer noch sehr viele Filme durch die weiße Brille von Hollywood-Produzenten, beispielsweise The Green Book letztes Jahr, wurde ja mit einem Golden Globe ausgezeichnet als bester Film. Und jetzt gibt es in letzter Zeit immer mehr schwarze Filmemacher, die selbstbewusst ihre Stimme erheben, viel authentischer, viel ehrlicher. Und die Stimme wird jetzt endlich gehört.
Jan Tussing über Queen und Slim, ein sehenswertes Roadmovie, das diese Woche im Kino angelaufen ist. Wer in der Türkei die Regierung kritisiert, lebt gefährlich. Das haben schon viele Autoren und Journalisten erfahren, aber es gilt genauso für Musiker. Und trotzdem erheben einige weiter ihre Stimme über die politische und gesellschaftliche Entwicklung in ihrem Land. Ich will nicht schweigen, heißt übersetzt der Titel Susamam, den 20 türkische Rapper ins Netz gestellt haben. Darin geht es um Korruption, Gewalt gegen Frauen und Gerechtigkeit. Aydoğan Makasçı über kritische Musiker in der Türkei und die harten Konsequenzen, mit denen sie zu rechnen haben.
Ich werde nicht schweigen, ich kann nicht schweigen, hab keine Angst und komm an meine Seite. Mit ausgestreckten Armen singt der türkische Rapper Şanışer diese Zeilen in die Kamera. Er steht dabei auf den Hügeln vor einer Stadt. 40 Millionen Mal wird das Video in nur 3 Monaten geklickt. Ein viraler Hit mit massiver Kritik an der Gesellschaft in der Türkei. Im Untergrund war es schon lange am Brodeln, dann ist es übergelaufen. Wir als Rapper sind erfahrener geworden und die Leute, die uns hören, verstehen immer besser, worum es uns geht. Deshalb haben wir jetzt so ein großes Publikum gefunden und sind im Mainstream angekommen. Şanışer und 19 andere Rapper hauen harte Zeilen raus. Es geht um Umweltzerstörung, es geht um Korruption, es geht um Gewalt gegen Frauen. In diesen Versen geht es um das Thema Recht. Er sei nie politisch gewesen, rappt der Sänger. Er habe nie gewählt. Jetzt habe er selbst davor Angst, nur einen Tweet in die Welt zu schicken. Kritischen Musikern, kritischen Künstlern überhaupt, drohen in der Türkei oft Sanktionen. Ein Beispiel dafür ist die linke Band Grup Jorum. Seit 25 Jahren existiert die Gruppe, die Besetzung hat sich immer wieder geändert, weil viele Mitglieder in Gefängnissen gelandet sind. Das Schicksal droht auch Selma Altın, die von der Türkei als Terroristin bezeichnet und gegen eine hohe Belohnung gesucht wird. Vor einem Jahr sagt sie im Pariser Exil:
Çok sanatçı düşüncelerini paylaştığı için gözaltına alındı veya tutuklandı.
Viele Künstler wurden in Gewahrsam genommen oder sogar verhaftet, weil sie ihre Meinung frei geäußert haben. Von der Regierung werden wir unter Druck gesetzt und verbal angegriffen. Diese Regierung ist darauf aus, jede noch so kleine oppositionelle Bewegung zum Schweigen zu bringen. Grup Jorum steht nach Ansicht der Regierung der in der Türkei verbotenen leninistischen, marxistischen DHKPC nahe. Seit 2015 sind alle Auftritte der Band verboten. Unser Kampf bringt eine Zukunft voller Hoffnung. Die Welle des Widerstands wird immer größer. 6 Musikerinnen und Musiker von Grup Jorum sitzen im Gefängnis, 5 von ihnen sind im Hungerstreik. Auch in Deutschland gibt es bei Auftritten Probleme. Kritiker sagen, die Bundesrepublik knicke ein vor der Türkei. Für Rapper Şanışer ist das keine Option. Auch Susamam wurde von der türkischen Regierung kritisiert. Ihm selbst wurde vorgeworfen, er habe den Song nur gemacht, um Kasse zu machen.
Prim yapmak ve bir şeylerden nemalanmak, fayda elde etmek için yapılacak şey bence.
Wenn ich damit Kohle hätte machen wollen, wäre es doch einfacher, mit dem Strom zu schwimmen. Dann würde ich mir nicht die Finger verbrennen, süß und schnuckelig sein und jedem nach dem Mund reden. Zu tun, was jedem gefällt, ist einfacher.
Bence daha kolay olurdu.
Von der Justiz verfolgt werden er und seine Mitstreiter nicht. 3 andere Rapper-Kollegen landen vor einem Jahr dagegen zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.
Die türkische Regierung toleriert keine kritischen Töne, auch nicht, wenn sie gesungen werden. Aydoğan Makasçı über die Situation türkischer Rapper. Auch er hat seine Stimme oft erhoben, aber eher zur Unterhaltung. Und das bis heute sehr erfolgreich. Rod Stewart ist der älteste Solokünstler, der je die britischen Albumcharts angeführt hat. Im November hat er seine Greatest-Hits-Sammlung veröffentlicht und ist damit nochmal ganz oben gelandet. Zu seinem 75. Geburtstag kann der Mann mit der Reibeisenstimme auf eine große Karriere zurückblicken. Rod Stewart, oder genau genommen Sir Rod Stewart, gehört zu den Musikern, die man schon am ersten Ton erkennt.
Rod Stewart, geboren am 10. Januar 1945 als 5. von 5 Kindern in Archway, einem Stadtteil im Norden von London. Der Junge spielt begeistert Fußball und will Profi werden, aber das klappt nicht. Ich wusste nicht, womit ich Geld verdienen soll, erzählt Rod Stewart später. Und als ich wusste, ich will Sänger werden, wusste ich nicht, in welche Richtung.
You know, when I was a kid and I wasn't too sure what I was going to do for a living, although I realized I wanted to sing, I wasn't too sure what direction to go into.
Er hört Rock'n'Roll und Blues, fängt in einer Skiffle-Gruppe an, er singt in der Jeff Beck Group und steigt zusammen mit dem späteren Stones-Gitarristen Ronnie Wood bei den Small Faces ein. Aber der ganz große Durchbruch gelingt ihm erst als Solokünstler in den 70er Jahren. Ab Maggie May ist Rod Stewart nicht mehr wegzudenken aus den Charts und Radiostationen weltweit. Mehr als 2 Dutzend Alben bringt Rod Stewart im Laufe der Jahre auf den Markt, fast ebenso viele Top-10-Hits. 1994 tritt er in Rio de Janeiro vor rund 4 Millionen Menschen auf. Einen zweiten Rod Stewart wird es nicht geben, sagt er ein paar Jahre später. Ich habe eine, sagen wir mal, sehr interessante Stimme. Es gibt keine andere, die so ist.
You know, I've got a very interesting voice. And you hear it and there's no other voice like it, really.
Ich habe extrem viel Glück gehabt, glaubt Rod Stewart. Zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, treffe in den Songs auch den Ton ganz gut. Das ist heutzutage schon viel wert.
I think I've been extremely fortunate in being in the right place at the right time. Extremely fortunate in the fact that I can carry a song and I can sing in tune. That does help nowadays.
Achtmal wurde Rod Stewart Vater, das erste Mal 1963, das vorläufig letzte Mal 2011 von 5 Müttern. Anderen Vätern gibt er den Rat:
Try and have all your children by one woman. It's less expensive.
Versuche deine Kinder mit einer Frau zu haben. Das ist nicht so teuer.
Thomas Schwickhofen über Rod Stewart, der gerade 75 Jahre alt geworden ist. Das war HR Info Kultur. Mein Name ist Juliane Ort.